Nachdem ich mich entschieden hatte, Jesus mit allem, was ich bin, nachzufolgen, und das ziemlich konkret und klar, haben sich meine Tage verändert. Ich war noch nie jemand, der traurig war. Ich war immer ein positiver Typ. Und so ist es mir eigentlich leicht gefallen, auch durchs Leben zu gehen. Aber nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, mit Jesus durchs Leben gehen zu wollen, da wurden meine Tage anders. Ich wurde richtig glücklich. Gesättigt von der Liebe Gottes habe ich mich gefreut auf jeden neuen Tag, auf jeden neuen Morgen und war gespannt darauf zu sehen, was Jesus mir heute beibringen möchte, wie er heute wirken möchte, wie er mir heute begegnet. Ich war voll von seiner Liebe, ich war voll von seiner Freude. Es hat sich völlig verändert. Meine Frau, damals meine Freundin, hat das jeweils so zusammengefasst und sie hat gesagt, du bist an einem anderen Ort eingesteckt. Und sie hat das auf die elektrischen Geräte bezogen, die damals noch hauptsächlich mit Zweipolstecker gelaufen sind, die man auch anders anschließen konnte. Man konnte die damals noch öffnen und man konnte sie eben auch verkehrt einstecken. Und das bewirkte dann bei manchen Geräten, dass sie auf die falsche Richtung liefen. Und das genau wollte sie damit ausdrücken. Anders eingesteckt. Und trotzdem war ich vorsichtig damit, darüber zu sprechen. Obwohl mein Herz voll war, war ich vorsichtig darüber, über Jesus zu sprechen mit meinen Leuten. Es ist sicher zwei, drei Wochen gegangen, bis ich überhaupt jemandem gesagt habe, was für eine Entscheidung ich getroffen habe. Und eben sehr vorsichtig. Und dann ist noch eine gewisse Zeit vergangen, bis es einmal in meinem Stammspunten, das war das Café C, das war übrigens das Restaurant, vor dem mich meine Eltern immer gewarnt hatten und in dem ich mehrere Stunden pro Tag oft verbracht habe. Aber in diesem Café C am Stammtisch gab es eines Tages diese Möglichkeit. Da war einfach die Plattform da, und wir waren eine Gruppe von 7 oder 8 Personen und ich bin da einfach reingestiegen, habe gesagt, ich habe Jesus kennengelernt. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das erklärt habe, aber es war eine tolle Begebenheit. Es sind sofort Fragen gekommen, aber auch Argumente bereits gegen den Glauben, gegen Gott. Und wir haben geredet und diskutiert und so hatten wir 2, 3 Gespräche, die wirklich toll waren. Aber ich habe immer mehr gemerkt dann, dass ich viele Argumente habe und viele Dinge erklären konnte. Und ich wurde offensiver, ich wurde mutiger, ich wurde dominanter. Und ich habe begonnen, jede Möglichkeit zu nützen, wo sie mir nur irgendwo eine kleine Brücke gegeben haben, das Thema auf Jesus zu bringen und über Jesus zu sprechen. Und ja, dahinter stand meine Leidenschaft. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, für die Zuhörenden, und immer mehr wurden sie auch einfach zu Zuhörern, das heißt, ihre Fragen oder ihre Argumente waren leicht zu entkräften, sie haben sich wahrscheinlich immer mehr einfach auch unter Druck gefühlt. Und vielleicht war die Art und Weise, wie ich damals das Evangelium weitergegeben habe, viel eher zu vergleichen mit so einem Ding da. Einem Vorschlaghammer. Und ihr wisst ja, wofür man das braucht, oder? Man braucht so einen Vorschlaghammer, um zum Beispiel Pfähle in den Boden hineinzutreiben. Das ist, vielleicht zum Teil hat das meiner Art tatsächlich entsprochen. Aber auf jeden Fall war es nicht die Art, wie Gott wollte, dass man über das Evangelium sprach. Die Liebe ist oft eben auch außen vor geblieben. Aber lasst uns hier von Beginn weg starten. Und lasst uns hier suchen, was unsere Art, wie wir das Evangelium weitergeben könnten, eben sein könnte. Und wenn ich sage starten, dann meine ich damit Folgendes. Erstens, entsorge die falschen Bilder von Evangelisation. Entsorge die falschen Bilder von Evangelisation. In Römer 1, Vers 16 ist uns folgender Vers überliefert. Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Es ist eine Botschaft von Gott. Es ist die beste Botschaft überhaupt, das kann ich sagen. Und wenn ich sage oder meine oder darüber spreche, dass das Evangelium eine Botschaft der Kraft ist, dann meine ich damit, dass das Evangelium wirklich die Kraft hat, zu heilen, wiederherzustellen, zu retten, herauszuführen, zu leiten. Das Evangelium ist eine echt gute Botschaft. Und es hat die Kraft, Menschen zu retten. Menschen zu retten, vor was zu retten? Nun, wenn es einen Gott gibt, und davon bin ich natürlich überzeugt, dann ist er das Zentrum von allem, was ist. Okay? Aber wir Menschen, wir haben uns ganz fest von diesem Gott losgesagt und wegbewegt. Wir sind nicht mehr in seiner Nähe. Ja, wir können vermutlich auch gar nicht so einfach zurück. So zumindest lehre ich es im Evangelium. Und jetzt kommt das Evangelium, die Kernbotschaft. Und die lädt uns ein, zurückzukommen, weil Gott selber durch seinen Sohn, Jesus Christus, diese Kluft, diese Gräben oder diese Mauer wieder überbrückt oder abgebrochen hat, die zu ihm zurückführt, durch seinen Tod am Kreuz. Als er gestorben ist, hat er das, was uns von Gott trennt, die Bibel nennt das Sünde, hat er auf sich geladen und hat dafür bezahlt, damit wir nicht mehr bezahlen müssen. Und mit Jesus Christus können wir in die Gemeinschaft von Gott reinstehen und wieder in seiner Nähe sein, in seiner Gegenwart bleiben. Aber das Evangelium ist nicht nur die Kraft, die rettet, sondern ich habe das auch noch in einem ganz anderen oder in einem anderen Bereich als extrem überzeugend empfunden. Ich hatte meine Vorstellungen damals von Moral, von Werten, die ich leben wollte auch, oder auch von Politik. Ich habe mir einfach die Welt irgendwie erklärt, oder? Von Wissenschaft ganz allgemein, von Soziologie oder von Geschichte oder eben auch von Ethik. Da hatte ich meine Vorstellungen und diese Dinge, die hingen irgendwo so rum in meinem Kopf. Jeder Bereich ein bisschen für sich, manche überlappend, manche sich widersprechend. Es gab keine Ordnung. Keine Klarheit, keine klare Richtung. Und als die Botschaft vom Evangelium bei mir verstanden worden ist, als ich das verstehen konnte und dann Ja gesagt habe, da begann sich alles zu ordnen. Und zwar ordnete es sich um das Kreuz. Wenn das Kreuz das Zentrum ist, dann ordnen sich diese Bereiche und sie bilden ein Ganzes. Und jetzt habe ich auf einmal ein Weltbild. Ein Bild, das stimmig ist, logisch ist. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Es ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Es ist eine Freudenbotschaft, eine Frohbotschaft. Und wenn ich heute Morgen sage, das Evangelium ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft, dann frage ich mich dann doch immer wieder, warum es für uns, gerade auch für uns Gläubige, oft so fest mit Unwohlsein oder Ungemütlichsein verbunden ist, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir das Evangelium weitergeben? An was liegt das? Fehlt uns diese Liebe Gottes, die Freude für die Botschaft? Oder sind es die Menschen? Haben wir Angst davor, wie Menschen reagieren, wenn wir von Jesus erzählen? Jesus ist ja sowas von out, denken manche. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Jesus ist das Zentrum. Oder erwarten wir so oder so Ablehnung und Zurückweisung? Ist das der Grund, warum wir uns so schwer tun? Oder wissen wir schlicht einfach nicht, wie wir das machen sollen? Oder sind es vielleicht diese Bilder, die in unserem Kopf drin sind, die uns sagen, wie eben ein Evangelist wirklich ist? Dass es eben so vor sich geht, dass man dominant sein muss oder dass man mit einem Harras auf die Straße stehen muss und von dort Sünde predigen oder die Hölle predigen. Ich weiß es nicht, aber das ist manchmal ein Bild, das wir in uns tragen. Wir sollten dann das oder jenes tun. Und vielleicht denken wir auch an große Vorbilder, die vor Hunderten oder Tausenden von Leuten das Evangelium gepredigt haben und klar und radikal zur Umkehr aufgerufen haben. Aber haben wir auch schon überlegt, was für Folgen so ein Bild vom Evangelium dann mit sich bringt? Ist das nützlich, wenn wir auf diese Art und Weise das Evangelium weitergeben? Ganz abgesehen davon, wenn wir so einen Hammer tragen, dann haben wir etwas Gewicht, das wir tragen, oder? Und wenn ich da stehe und denke, hey, vielleicht erwische ich heute jemand. Das kann nicht sein, oder? Oder? Genau. Aber das sind vielleicht viele verschiedene Bilder. Ja, jetzt ist er. Viele verschiedene Bilder, wie man evangelisieren oder eben die frohe Botschaft weitergeben sollte, sind da in unserem Kopf und die hindern uns. Die hindern uns, so das weiterzugeben, wie Gott uns wirklich gemacht hat. Es sind drei Gruppen von Personen, die von diesen falschen Vorstellungen betroffen sind. Und das ist die erste Gruppe, das sind diejenigen, die vielleicht einen solchen Stil, so wie mir das gegangen ist, zu Beginn als, ja, das ist vermutlich mein Stil, erkannt haben. Und die dann sagen, jetzt so muss es gehen. Also diejenigen, die diesen Hammer selber tragen, die sind betroffen von diesem falschen Bild auch. Das wollen wir heute entsorgen. Denn es, wenn wir mit so einem Hammer umgehen, dann kann das furchtbare Verletzungen zur Folge haben. Und die zweite Gruppe von Menschen, die betroffen ist, das sind die Menschen, die von so einem Hammer getroffen worden sind. Wie war das damals bei dir, als du dich für Jesus entschieden hast? War die eigentliche Botschaft, wenn du nicht Ja zu Jesus sagst, kommst du in die Hölle? Oder was hat es ausgelöst? War es mehr eine Droh als eine frohe Botschaft? Oder war es die Liebe Gottes, die dich gezogen hat? Aber wenn du zu dieser ersten Kategorie gehörst und getroffen worden bist von so einem Hammer, dann ist es eben auch wichtig, dass wir das entsorgen, dass wir das aufarbeiten können. Und dann gibt es diese dritte Gruppe von Menschen, die von diesem Bild betroffen sind. Nämlich einfach diejenigen, die diese Bilder in sich tragen. Und das sind vielleicht viele von uns. Ich weiß es nicht. Dass wir denken, so geht Evangelisation. Wir müssen da unseren Mann oder unsere Frau stellen und in einer großen Dominanz über Sünde und Hölle aufklären. Ich weiß es nicht. Aber diese Bilder wollen wir heute Morgen miteinander entsorgen. Und wir machen das so mitten in der Predigt. Ich möchte einfach einen Moment der Stille geben, wo wir jeder von uns, wenn jemand von euch auch betroffen ist, das geben kann, was ihn beschäftigt. Gehörst du zur ersten Gruppe, dann bitte ich dich, in diese Zeit dann zu nutzen, zu sagen, Gott, reflektiere meine Art, wie ich das Evangelium weitergegeben habe. Und bitte um Vergebung dort, wo du Menschen verletzt hast, durch diese Art, Evangelium weiterzugeben. Und bitte Gott darum, dass er dir neue Wege zeigt und dich neue Wege lehrt, wie du das tun kannst. Wenn du von der zweiten Gruppe bist, dann möchte ich dich ermutigen, diese Zeit zu nutzen, um Gott zu sagen, Jesus zu sagen, Jesus, da, das hat mich getroffen damals. Oder das hat mich geschmerzt und es ist eine Verletzung, die noch heute ab und zu schmerzt. Und dann gib sie ihm und bitte darum, dass du Heilung erleben kannst. Und wenn wir zur dritten Gruppe gehören, dann möchte ich uns einladen und ermutigen, einfach all diese Bilder Jesus zu geben und zu sagen, falsche Vorstellung vielleicht, wie man evangelisieren soll, ich möchte sie bei dir deponieren. Lehre mich neu, lerne mich neue Bilder und zeige mir, wie Evangelium weitergeben für mich passen kann. Wir nehmen diese Zeit jetzt. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns begegnest in all dem, was wir jetzt gesagt haben. Und dass du uns heute dort heilst, wo Verletzungen da sind. Und uns wiederherstellst. Aber dass du uns auch dort, wo wir vielleicht selber Verursacher gewesen sind, vergibst und uns reinigst auch. Und uns lehrst, wie es anders auch sein könnte und was zu uns passen würde. Aber auch dort, wo wir diese Bilder mit uns getragen haben und einfach von dieser Vorstellung vielleicht auch abgeschreckt worden sind und gedacht haben, das ist nichts für mich, ich kann das nicht, ich will das auch nicht, dass du uns hier, Jesus, einfach das wegnimmst, diese falschen Bilder und neue Wege zeigst und eine Art kennenlernen hilfst, die zu uns passt. Ich möchte dich anbeten dafür und dir Danke sagen. Amen. Zweitens, sei du selbst. Weil diese Sache, die wir jetzt gemacht haben, die stellt uns natürlich vor die Herausforderung, ja, wie können wir denn das Evangelium weitergeben? Eine ganz kurze Formel. MGW gleich SDS. MGW gleich SDS. MGW steht für maximale geistliche Wirkung. Gleich SDS, sei du selbst. Die Schrift sagt uns im Psalm 139, Vers 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. David sagt, ich bin erstaunlich, wunderbar, ausgezeichnet. Und das gilt auch für uns. Jeder von uns ist ein Geschöpf Gottes. Gott hat dich gemacht. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie er dich machen soll. Deine Persönlichkeit, deinen Charakter, dein Wesen, dein Aussehen, alles das hast du von Gott. Er hat sich Gedanken gemacht und von deinen Eltern natürlich, gar keine Frage. Aber Gott hat sich Gedanken gemacht. So hat er dich gewollt. So wie du bist. Wunderbar. ausgezeichnet, erstaunlich. Du bist ein Werk Gottes, das wunderbar ist. Kannst du dazu Ja sagen? Erkennt das deine Seele auch? David sagt das, das erkennt meine Seele. Erkennt das deine Seele auch? Denn genau das ist die Basis, dass du so bist, wie du bist, das ist gut. Und von dieser Basis geht das Konzept von Evangelisation, das Gott sich gedacht hat, auch aus. Du bist einzigartig. So wie du bist, ist niemand sonst. So wie es keine zwei Schneeflocken gibt, die gleich sind, gibt es keine zwei Menschen, die gleich sind. Es braucht dich. Gott hat dich gewollt. Du bist ein Original, ich habe das schon mehr gesagt. Lebe nicht als Kopie. Lebe nicht als Kopie. Und entsprechend geht es natürlich jetzt darum auch, dass wenn man verschiedene Arten und Möglichkeiten, Stile der Evangelisation zu unserer Persönlichkeit hinzufügt, so gibt es dann schlussendlich, weil du einzigartig bist, so viele Stile, wie es auch Menschen gibt auf dieser Erde, wie man eben die Botschaft weitergeben kann. Und ja, ich habe gesagt, vielleicht ist es so, dass Gott uns genau so braucht, wie wir sind. Ich bin überzeugt davon. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir unseren Stil, unsere Art finden und die beginnen zu entwickeln, dass wir dann vielleicht auch Fehler machen, so wie das mir passiert ist. Aber Gott kann diese Fehler auch gebrauchen, um uns zu lehren und uns weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Und das hat er auch bei mir gemacht. Und er hat damit begonnen, dass er mir gezeigt hat, trotzdem kann etwas passieren. Oder es ist dann so weitergegangen im Café C am runden Tisch. Die Leute, sie sind dann irgendwann einfach nicht mehr da gewesen, wenn ich gekommen bin. Oder sie mussten jetzt gleich weg. Und so habe ich das dann langsam gemerkt, oder? Aber trotzdem, und ich habe vor 4 Wochen schon von dieser Person erzählt, trotzdem hat Gott das noch gebrauchen können. Da kam diese Person, sie ist immer an diesem runden Tisch auch mitgesessen, hat nie ein Wort gesagt. Und dann ist sie gekommen zu mir im Laden und hat gesagt, Emil, was ist nach dem Tod? Und ich habe ihm das erklärt. Ich habe ihm gesagt, dass es Jesus ist, der aus dem Tod herausrettet, und er kann das, weil er selber den Tod überwunden hat. Das einzige Beispiel, das ich kenne auf dieser Welt, das man historisch einigermaßen stehen lassen muss, dass jemand aus dem Tod wieder auferstanden ist und dass es Jesus ist und dass er einfach zu Jesus beten kann und dann diese Rettung selber erfahren und erleben kann. Und ich habe damals auch schon gesagt, er ist eine Person, die eher beeinflussbar gewesen ist. Und so habe ich ihm gesagt, schau, ich möchte eigentlich, dass du dich nicht jetzt hier bei mir entscheidest für Jesus. Geh nach Hause und mach das zu Hause, wenn du das willst. Aber überleg es dir noch einmal, es gibt auch Kosten. Wir wissen das auch. Und wenn du das willst, dann sprich ein einfaches Gebet und lade Jesus ein. Sprich einfach und sag, Jesus, komm in mein Leben, verändere mich und rette mich. Hol mich da raus, wo ich drin bin, vergib mir meine Sünde und ja, leite mich in deine Nachfolge. Ich möchte für dich leben. Das reicht, so etwas, das reicht. Und ich habe ihn wirklich nach Hause geschickt und er ist dann auch gegangen. Und am anderen Tag saß ich wieder am runden Tisch im C und er ist gekommen. Und ich habe es sofort gesehen. Seine Augen haben gestrahlt. Da ist etwas passiert, sofort. Jesus hat Wohnung gemacht in ihm. Es hat also trotzdem Frucht gegeben, obwohl ich so dominant oft aufgetreten bin. Und das ist Gottes Gnade. Und so kann er auch in deinen ersten Anfängen weiterhelfen und dich auch weiterführen. Es ist dann noch jemand zum Glauben gekommen, aber erst 20 Jahre später. Ich habe mit ihm an einem anderen Ort persönlich zwei Gespräche gehabt, über mehrere, also sicher eine Stunde, eineinhalb Stunden jeweils. Und das hat dann eigentlich nicht viel ausgelöst. Und 20 Jahre später hat er mich irgendwo in einer Seitengasse angesprochen, hat gesagt, gell, du bist doch der Emil. Und ich habe gesagt, ja. Und er hat gesagt, weißt du, ich bin der und der. Und wir kennen einander. Gehst du da in diese Kirche? Und ich habe gesagt, ja, ich bin da Pastor. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss auch einmal kommen. Habe ich gesagt, herzlich willkommen. Und er ist dann auch gekommen und er hatte total komische geistliche Ideen und abstruse Vorstellungen, was in der geistlichen Welt passiert oder abläuft. Und wir haben ihn als Gemeinde einfach aufnehmen können. Und dann eines Tages ist er eingeladen worden in einen Alpha-Life-Kurs. Und dann hat er sich entschieden für Jesus. Und jetzt ist er seit 10 Jahren mit Jesus unterwegs. Einfach Gnade. Gott schenkt das. Und nun möchten wir zum dritten Punkt kommen. Finde deine Art oder finde die Art, die zu dir passt. Und ich habe für diesen Punkt verschiedene Gegenstände mitgebracht. Eine Flasche Wein. Einen Brief, verschlossen, eine Dose Marmelade, Himbeer, eine Büchse Gersten- oder Gulaschsuppe und ein Bier. Was diese Dinge alle gemeinsam haben, sie sind verschlossen. Sie sind alle zu. Und man kann sie nicht einfach so öffnen. Manchmal geht das mit der Marmelade ganz gut, aber manchmal eben auch nicht. Und dann braucht man Spezialwerkzeuge. Und anhand von diesen Gegenständen möchte ich 6 Stile versuchen darzustellen, wie wir zu Menschen gelangen können und vielleicht als Öffner, der zu ihnen passt, auch fungieren können. Weil wir brauchen hier spezielle Öffner. Und der erste dieser Stile, den nennen wir den beziehungsorientierten Stil. Als biblisches Beispiel für diesen Stil möchten wir den Jünger Matthäus heranziehen. Matthäus, der Zöllner ist und am Zoll gearbeitet hat, er hat sofort, als Jesus gesagt hat, komm, folge mir nach, hat er seine Sachen zusammengepackt, ist aufgestanden und Jesus nachgefolgt. Und was hat er als zweites gemacht? Er hat ein Fest organisiert. Ein Fest für alle seine Freunde und er hatte viele Freunde. Er hat die eingeladen und wenn man ein Fest feiert, dann braucht man manchmal auch einen Schluck Wein zu einem feinen Essen, oder? Und so steht der Wein für diesen beziehungsorientierten Stil. Wenn jemand beziehungsorientiert ist, ist es oft eine innovative Persönlichkeit. Jemand, der gerne spricht, jemand, der schnell Kontakt macht, jemand, der andere Menschen gerne anspricht und gut anspricht. Jemand, der vielleicht auch lebendig wirkt. Vielleicht sind die Beziehungen nicht unbedingt so tief, aber sie sind oft sehr viele. Und dann kannst du vielleicht eben auch gute Ideen haben und umsetzen, ein Fest organisieren. Und genau das hat Matthäus gemacht. Er hat gesagt, ich kann nicht reden, ich weiß nicht, um was es geht, aber ich lade die Leute ein und dann lade ich Jesus dazu. Und dann begegnet Jesus diesen Leuten, oder? Er selber musste gar nichts sagen. Er hat das einfach organisiert und hat seine Beziehungen spielen lassen. Der beziehungsorientierte Stil. Man bringt diese Flasche Wein nur mit diesem Öffner auf. Es braucht einen Korkenzieher, sonst geht das nicht. Vielleicht könnte man als biblische Maxime hier sagen, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. 1. Korinther 9, Vers 22. Weil es braucht diese Vernetzung. Der zweite Stil ist der intellektuelle Stil. Als biblisches Beispiel steht hier am ehesten Paulus. Wir kennen Paulus von all seinen Briefen. Wir wissen, dass er tief denkt, geistliche Zusammenhänge verstanden hat, auf alle Fragen auch eine Antwort findet. Da bin ich überzeugt, das hat er wirklich getan. Er hat Einsicht gehabt, auch in die Argumentation von Menschen. Und er hat verstanden, mit ihnen über ihre Dinge zu reden. Und am ehesten symbolisiert der intellektuelle Stil vielleicht einen Brief, den man mit dem Daumen nicht einfach so öffnen kann. Und für den man dann eben etwas ganz Spezielles braucht. Ein Messer, ein Skalpell oder ein Brieföffner. Weil man muss genau dort ansetzen, wo es möglich ist. Und das sind dann die Fragen, die die Person hat. Und dann braucht es die richtigen Argumente, es braucht das Richtige zu sagen. Und dann geht etwas auf. Und dann kommt die nächste Frage. Und dann geht es um Zusammenhänge vielleicht, die der Mensch nicht versteht. Und dann setzt man noch einmal an. Und nochmal geht etwas auf. Und so kommt man vorwärts. So geht es Schritt um Schritt vorwärts. Es ist eine Art, die überzeugen kann und die argumentieren kann. Wenn man einen biblischen Text dafür finden müsste, könnte man vielleicht sagen, so zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Weil diese Vernünfteleien, die stehen manchmal wirklich wie Festungen da. Und deshalb braucht es die richtigen Argumente, der richtige Schnitt am richtigen Ort. Als dritter Stil kennen wir den zeugnishaften Stil. Und als biblisches Beispiel steht vielleicht am ehesten dieser blindgeborene Mann, der von Jesus geheilt worden ist. Als er geheilt worden ist, kurz darauf, ist er sofort von den Pharisäern und Schriftgelehrten belagert worden. Was, du warst blind, haben sie gesagt, wir glauben dir das nicht. Und was, er hat dich geheilt, er ist ein Sünder. Und dann sein Statement dazu, seine Stellungnahme dazu war folgende. Er hat einfach gesagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war. Und jetzt sehe ich. Er hat nur gesagt, was er erlebt hat. Der zeugnishafte Stil. Das ist vielleicht wie diese Dose Marmelade. Und jetzt machen wir diese Dose auf und wir geben von dieser Süßigkeit weiter und verteilen das, oder? Wir sagen, was wir erlebt haben mit Jesus. Jesus hat zu mir gesprochen. Als Beispiel, er hat mich hier in dieser Situation, die so schwierig war, wie ich mich entscheiden sollte, hat er mich klar in diese Richtung geführt. Und ich bin Gott so dankbar. Oder er hat mein Gebet erhört. Ich hatte Probleme und ich schrie zu Gott im Gebet. Und er hat geantwortet. Und es hat sich einfach alles aufgelöst. Wenn wir solche Dinge weitergeben, erzählen oder ich habe erlebt, wie er mich von Sünde befreit hat, dann ist das eine Art, wie wir evangelisieren können, wo keine Gegenargumente überhaupt ziehen. Denn es ist sind subjektive Erlebnisse. Das kann uns niemand nehmen, sind unsere Erlebnisse. Und gleichzeitig sind das die Dinge, die die meisten Menschen sehr gern hören. Dinge, die in einem Leben eines anderen funktioniert haben, die könnten nämlich auch bei Ihnen funktionieren. Und vielleicht probieren sie das aus. Bist du vielleicht so jemand, der diesen zeugnishaften Stil hasst und der dieser Stil am nächsten wäre? Die biblische Maxime habe ich schon gesagt, eins weiß ich, dass ich blind war, aber jetzt sehe ich. Das können wir hierfür nehmen. Ein vierter Stil ist der dienende Stil. Und die Person, die diesen Stil am besten von der Bibel her illustriert, ist Tabitha. Eine junge Frau, die einfach geholfen hat. Sie hat Kleider genäht, sie hat Zeit verbracht, sie hat Kranke gepflegt. Sie hat einfach geholfen. Vermutlich hat sie kaum gesprochen über all diese Dinge oder über Jesus. Sie hat einfach die Nöte der Menschen gesehen und hat ihnen geholfen und ist ihnen beigestanden. Die biblische Maxime hier lesen wir in Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Die guten Werke sehen. Das sind dienende Personen, die diesen Stil oft leben. Und lasst es mich so formulieren, das ist der wichtigste Stil überhaupt, den es gibt. Es gibt Menschen, die lassen sich nämlich durch nichts öffnen. Die sind verschlossen, rundherum, oder? Alle Argumente, alle Erlebnisse prallen einfach ab. Aber etwas beeindruckt sie dann doch. Taten statt Worte. Taten statt Worte. Der richtige Öffner, der dienende Stil. Viele Menschen lassen sich bewegen dadurch, wenn jemand in Not bereit ist, für diese Menschen einzustehen, ihnen halt hilft, den Schnee zu schaufeln, der vor dem Haus liegt, oder Essen bereitstellt, oder sie begleitet auf schwierigen Botengängen zu Ämtern, oder was auch immer, Zeit verbringt, ein Ohr hat, einfach um zu hören, oder eben auch Kleider vielleicht ändert. Es gibt so viele Möglichkeiten zu dienen. Und ich bin immer total glücklich, wenn ich in eine Gemeinde hineinschaue. Und das ist praktisch bei jeder Gemeinde der Fall. Es gibt immer so viele, die genau so handeln und die genau das machen. Ich glaube, das ist etwas vom Allerwichtigsten, was wir tun können, um die gute Botschaft eben nicht nur zu reden, sondern auch oder vor allem oder ausschließlich zu leben. Ein fünfter Stil, den wir haben, ist der einladende Stil. Als biblische Maxime oder als biblische Person könnten wir die Frau, die samaritische Frau, die Jesus am Brunnen getroffen hat, in Johannes 4, vielleicht als Vorbild nehmen. Diese Frau ist, nachdem sie mit Jesus gesprochen hat, ist sie zurück ins Dorf gegangen und sie hat das ganz clever gemacht. Sie hat gesagt, dieser Mann hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und das hat natürlich die Neugier der Menschen schon geweckt, oder? Ist er vielleicht der Messias? Und da hat sie noch etwas darauf getan. Und alle sind gekommen. Sie wollten diesen Mann kennenlernen, der da alles weiß. Und der vielleicht der Messias ist. Eingeladen. Wenn man jemand einlädt, dann lädt man ihn vielleicht ein für einen Kaffee oder für einen Tee. Oder vielleicht unter Männern auch mal für ein Bier. Oder? Und auch dafür braucht es diesen speziellen Öffner hier. Anders oder fast nicht, nicht ganz, Männer haben so Tricks auch, geht diese Flasche nämlich nicht auf, oder? Aber die biblische Maxime hier ist, dieses Einladen, diese Person, die Menschen einlädt. Auch das kennen wir bei uns in der Gemeinde. Es gibt solche Personen, die diesen Stil ganz ausgeprägt leben. Immer wieder bringen sie Leute mit. Und das tun sie einfach deshalb, weil sie in ihrem Innern so überzeugt sind für diesen Anlass, zu dem sie jetzt diese Person einladen, zum Gottesdienst, weil sie überzeugt sind, der Gottesdienst bringt etwas. Oder weil sie überzeugt sind, Perlentaucher nächsten Dienstag bringt etwas. Das ist toll. Oder Garage Youth bringt etwas. Wird ein guter Anlass. Oder dieser Impulsgottesdienst, der jetzt vor der Tür steht mit Friedi Staub, der bringt etwas mit dem Thema «Ich komme immer zu kurz». Einladen, eine ganz einfache Art und Weise. Und wir müssen nicht viel wissen oder alle theologischen Zusammenhänge kennen, sondern einfach überzeugt sein, dass die Anlässe wirklich passen und gut sind. Jesus sagt, geh hinaus an die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Lukas 14, Vers 23. Und schließlich haben wir einen letzten Stil. Für diesen letzten Stil habe ich keinen Gegenstand mehr, die habe ich alle gebraucht, aber ich habe noch einen Öffner. Jawohl, ihr erkennt das sehr gut. Das ist der kleine, feine, sensible Bruder von dem, oder? Und auch mit dem kann man einiges öffnen. Und vor allem dient er auch dafür, dort, wo es eben auch manchmal wirklich Dinge gibt, die gegen das anstehen, dass man da ein bisschen klöpfeln kann und vielleicht auf einmal bricht eine Schale, eine harte Schale über einem weichen Kern zusammen. Oder man kann hier ein bisschen einhaken und dann etwas rausziehen, was gestört hat. Der konfrontative Stil. Die biblische Person, die diesen Stil wirklich darstellt, ist natürlich Petrus. Er, der Leute anspricht, direkt, oder? Ganz klar. Und immer ein bisschen vorschnell. Oft schwarz-weiß denkend auch, oder? Es ist ganz klar, das nicht mehr. Nein, so, ich werde dich sicher nicht verleugnen, oder? Sagt Petrus. Das ist ganz typisch für ihn. Und ja, dieser Stil ist wichtig und gut. Vielleicht ist das mein Hauptstil. Und ich habe lernen müssen, damit umzugehen. Und eben dieses Gerät statt dieses Gerät in die Hand zu nehmen. Und damit zu arbeiten. Dort ein bisschen Druck zu geben, wo es ihm vielleicht auch einmal braucht, aber ohne die Absicht, Menschen zu verletzen, sondern hauptsächlich mit der Liebe Gottes. Und Gott hat mich wirklich einmal erleben lassen, wie wirklich viele Menschen auf einmal zum Glauben gekommen sind. Und ich stand da auf einer Bühne und ich habe die Leute aufgerufen und habe ihnen gesagt, Jesus liebt dich. Und er möchte, dass du ihm nachfolgst. Er möchte dich retten. Jesus liebt dich so sehr. Und auf diese Botschaft sind sie gekommen und wollten ihr Leben Jesus übergeben. Der konfrontative Stil. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. 2. Timotheus 4, Vers 2. Wir haben hier verschiedene Stile. Nicht jeder dieser Stile ist mit Reden verbunden, sondern nur etwa die Hälfte. Und die andere Hälfte dann schon. Aber ich denke, es geht darum, dass wir herausfinden, was passt zu mir. Was mache ich automatisch? Wo bin ich wie dieser Fisch im Wasser? Und wo zeigt mir Gott auch, hey, das gelingt, so gelingt es, indem wir eben erleben dürfen, jetzt passiert etwas. Und dass wir vielleicht zu diesem einen Hauptstil, den wir haben, eine bestimmte Art, die uns liegt, vielleicht diese intellektuelle Art, dass wir dann beginnen, andere Stile vielleicht auch anzuschauen und dazufügen. Und so vielleicht immer mehr eben auf verschiedene Art und Weisen, auf eine ganz natürliche Art und Weise von Jesus erzählen oder über Jesus reden können. Es lohnt sich. Du bist du. Und das ist gut so. Nimm deine eigene Art und mache dir kein schlechtes Gewissen, wenn du das nicht so machst, wie das jemand anders macht. Sei davon überzeugt und setze das um.